bevor es auf der Birds of Prey in Beaver Creek in der Abfahrt so richtig zur Sache geht, servieren wir euch ein Après-Ski aus Beaver Creek. Grüß euch miteinander. Mein heutiger Gast, der hat als Rennfahrer nach dem Motto gelebt: lieber dritt werden im Skifahren, wenn zweit werden im Boxen. Der Hans Knaus, Österreichs beliebtester Ski-Experte. Oh. Servus Hans.
Servus Marcel, danke. Das hast du aber lieb gesagt vorher. Lieber beim Skifahren Dritter, wie beim Boxen Zweiter.
Wir werden nachher das intensiver vertiefen.
Das ist gut.
Zuerst so braun gebrannt. Dabei ist hier in Beaver Creek seit Tagen kalt und neblig. Du warst in New Orleans, oder?
Ich war zwischendurch in New Orleans. Das hat mich immer schon bewegt. Jazz und Blues. Ich wollte das einmal live hören und sehen da unten. Und es hat genau gepasst, von Denver da runter zu fliegen. Aber es war nur ein Tag schönes Wetter. Nebenbei auch Football geschaut. Das erste Mal in meinem Leben. Wir können als Sportler alle nur davon lernen, welche Show der Football bietet. Das ist unglaublich.
Bist du nur fasziniert von der Show im Football oder auch vom Spiel als solches?
Ich spiele selber einfach. Einfach, aber brutal, muss man schon sagen. Und die Show rundherum. Die Amis haben das wirklich im Griff. Wir Europäer sind oft einmal fast ein bisschen zu konservativ. Vor allem im Ski-Alpin, wir haben keine Show. Das ist knüppelhartes Rennfahren. Und
naja,
Show,
naja,
das anders, stimmt schon. Kitzbühel, Wengen und so, die Rennen, die sind schon so mit Rahmenprogramm. Aber Show hat Amerika erfunden, schaut's aus. Da können wir noch ein bisschen was abschauen.
Du hast heute im Training in Beaver Creek eine Show verpasst, eine unschöne, deine Landsleute, die haben sich beschwert.
Wieso?
Dass dieses Training bei schlechten Verhältnissen, die Piste war nicht gut, es war neblig. Und der Stefan Eichberger, dein steirer Landsmann, der hat dann gesagt, es wäre eine Frechheit gewesen, dass man dieses Training gestartet hätte, weil sie hätten die Information bekommen, dass kein Hubschrauber bereitstehen würde, wenn jemand schwer stürzen würde. Aber du kennst den Markus Wallner, den FIS-Renndirektor, noch besser als ich. Und ich habe das Gefühl, der würde nie und nimmer ein Training starten, wenn die medizinische Versorgung nicht gewährleistet wäre.
So schaut's aus. Die muss gewährleistet sein. Es sind Teamärzte vor Ort, stufenweise eingeteilt überall. Und ich denke, es gibt ja da in Amerika, wir haben da ganz, ganz früher, sind wir da drüben kaum Rennen gefahren, wo ein Hubschrauber war. Aber es gibt da im Vergleich zu uns zu Hause Intensivrettungswegen, die wirklich, da können sie drin operieren und die nötigsten Dinge machen, wo es ums erste Überleben geht. Leider haben wir ihn einmal gebraucht, 1997 kann ich mich erinnern, war einmal ein schlimmer Sturz gleich vorne weg von einem deutschen Skirennfahrer.
War das der Max Raufer?
Max Raufer, jetzt, wo du das sagst, genau.
Max Raufer.
Genau, so fürchterlich erwischen und haben wir alle geschwitzt und gesagt, warum kommt kein Hubschrauber? Dann haben die uns erklärt, dass es für ihn besser ist, so wie sie das gemacht haben damals mit dem Acker sofort weg und im Ziel, im Intensivwagen, kurzerhand mehr oder weniger das Leben gerettet, kann man sagen. Und von dem her sehe ich es ähnlich wie du. Wenn da kein Hubschrauber steht und es würde Probleme geben, dann fahren wir da nicht. Und so ist sicher Intensivwagen unten gestanden.
Und dass der Max Raufer damals optimal 97 versorgt wurde, belegt die Tatsache, dass er dann, ich glaube es war 2002, in Gröden als erster deutscher Abfahrer seit ganz langer Zeit.
Schau, siehst du, hast ein Gedächtnis. Der Marcel ist ein Büderhund. Aber es stimmt, ja. Und natürlich, man kann immer über sowas diskutieren. Heute grenzwertiges Training, was ich gehört habe. Aber wir müssen durchboxen, weil wir müssen schauen, dass wir ein Training haben, damit wir da eine vernünftige Abfahrt hinbringen.
Genau. Es ist nun mal so vom Reglement her, dass du eine Abfahrt nur dann starten kannst, wenn jeder Teilnehmer ein Training in den Beinen hat und die Wetterprognosen sind so schlecht,
die sind bescheiden,
dass das eigentlich die einzige Chance war. Ja. Also du kannst es auch zu 100% nachvollziehen.
Ja. Ich kann es nachvollziehen. Heute hat man vielleicht ab und zu, muss man in diesen Freiluftsport ein bisschen ans Limit oder oft einmal knapp drüber gehen, damit man alles zusammenkriegt.
Also kann man zusammenfassend sagen, deine österreichischen Landsleute haben für einmal einen Blödsinn erzählt.
Das schackelt sich dann oft einmal einfach so auf und da schenke ich nicht gar so viel Beachtung. Einmal ist der. Das ist wurscht.
Lass uns eine Woche zurückspulen, ganz eine Woche. Copper Mountain, das war bis jetzt bekannt, oder, als, haben alle gesagt, weltbestes Trainingsgebiet, so in der Novemberzeit.
Ja.
Heuer wurde dort nicht in erster Linie trainiert, sondern es wurden 4 Weltcuprennen durchgeführt, 2 bei den Männern, 2 bei den Frauen. Jetzt war es ja so, das Training hat im Vorhin dort brutal unter diesen Rennen gelitten. Es hat wenig Schnee gehabt. Mhm. Die Organisatoren haben sich logischerweise fokussiert auf die Präparation des Rennhanges.
Ja.
Für Odermatt und Konsorten sind dann als Trainingsstrecken nur so kleine Ableger übrig geblieben. Der Marco hat gesagt, er hätte Abfahrtstraining gehabt, 28 Sekunden. Davon wären 10 Sekunden Stockstöße und Schlittschuhschritt gewesen.
Ja.
Würdest du jetzt trotzdem sagen, dass man im nächsten Jahr dort in Copper Mountain wieder Weltcuprennen durchführt? Oder lassen wir das besser sein? Weil das Training sonst zu sehr darunter leidet.
Es war heuer eine prekäre Situation überall, weil normalerweise ist an mehreren verschiedenen Orten da früher Schnee, wenn man will. Mhm. Ich glaube schon, dass die Amerikaner wollen. Und ich denke, es ist ein guter Ort für Skiweltcup, aber wir sollten uns vielleicht eher auf Slalom und Riesentaulauf konzentrieren, so wie bei den Damen. Mir hat der Riesentaulauf irrsinnig gut gefallen.
Brutal lange auf der,
lang,
oder?
Richtig, Steilstufen, ein paar drin, nicht wahnsinnig steil, aber für mich hat der alles drin gehabt für ein gutes Rennen.
Der Super-G hat er weniger gefallen, der Männer.
Ja, erstens extrem kurz, dann wenn du verlängerst nach oben, wird es halt noch länger nur zum Gleiten. Und ich sag, der war voll okay. Aber im Hinblick auf Trainings in den nächsten Jahren, wo du ja vorher bei einem Speed-Event normalerweise 10 Tage Zeitfenster hast, wo du nicht auf die Strecke darfst, würde ich sagen, man blockiert sich damit zu viel. Entweder man ändert die Regel, dass man sagt, okay, wir ändern da in Copper Mountain die Regel, dass man länger knapp hintrainieren kann auf diesen Hang. Mhm. Alle Nationen, gibt's keinen Vor- und Nachteil. Das wäre eine Möglichkeit.
Doch, es gibt einen Nachteil für die, wo den Super-G fahren und gleichzeitig am Wochenende zuvor in Gurgel Slalom fahren. Beispielsweise Loic Meyer.
Loic Meyer ist einer der wirklich wenigen, oder Marco Schwarz.
Genau, der würde sich natürlich beschweren, wenn er in Gurgel ist und seine Kollegen trainieren in Nordamerika auf dieser Rennpiste.
Ich glaube, es gibt 2, 3, vielleicht gibt's gar nicht mehr. Marco Schwarz eben.
Ja.
Über das kann man diskutieren, aber ich finde, wenn man jetzt das runtersetzt, dieses Limit, und aber bei Riesentaulauf bleibt und sagt, man fährt dort noch ein Slalom. Der Speed war jetzt nicht das Ding. Vielleicht schafft man wirklich wieder, dass ein Speed-Wochenende vorher in Kanada irgendwann wieder geht. Das wäre schon ein
Leckeres.
Das war, habe ich jetzt diesen Tenor so ein bisschen gehört, egal welche Nation von Aktiven, die gesagt haben, bah, Lake Louise war schon immer ein super Auftakt. So zum Reinfinden. Das stimmt. Das Gefühl habe ich auch.
Jetzt muss ich dir aber auch sagen, dass trotz deinen Vorbehalten gegenüber diesem Super-G in Copper Mountain der Beste gewonnen hat. Marco Odermatt.
Das ist es ja, zweifelsohne. Okay. Und das ist es. Der Beste hat sich wieder durchgesetzt. Genau das war dann auch das, wo ich gesagt habe, Schatz, war nicht wahnsinnig schwierig jetzt vom Gelände her und nicht lang. Der Beste ist vorn. Es ist so. Das ist schön.
Marco hat, der Super-G in Copper Mountain war sein zweiter Weltcup-Einsatz in diesem Winter, zweiter Sieg nach Sölden.
Ja, unglaublich.
Es gibt Experten, die sagen, der Marco Odermatt von der Saison ist noch besser als beispielsweise in dem Jahr, wo er den Punkterekord von Hermann Mayer geschlagen hat.
Ich denke, dass er genau weiß, was er macht. Und in den ersten Jahren, wo er halt Gesamtweltcup so eingefahren ist und so, da hat er viel mehr ans Limit gehen müssen. Und trotz seines Ausfalls da jetzt am Innenski beim Riesentaulauf, denke ich mir, boah, das gehört dazu, ist halt so, das macht ihn, aber genau dieser Stil macht ihn einfach unfassbar schnell, dieses über den Innenski sofort draufgehen, abkürzen und so. Und ich habe auch das Gefühl, der steht über allen drüber so ein bisschen, gell? Logischerweise, der hat alles erreicht, was du erreichen kannst. Und
seine Reaktion nach diesem Riesenslalom-Out am Tag nach dem Super-G-Sieg war ja auch sehr souverän, oder?
Großartig. Oder? Der ist runtergeschwungen und irgendwann 2, 3 Läufer später, nicht fürs Publikum, Show oder irgendwas, sehe ich, dass er zum Marco zugegangen ist, zum Schwarz, und nacheinander quatscht und hat ihm alles Gute gewünscht und denke mir, lässiger Sportler, einfach ein lässiger Typ. Neben dem, dass er einfach unfassbar gut ist. Und ich das Gefühl habe, dass er jetzt auf einem Niveau ist, wo er gar nicht so wahnsinnig viel rein riskieren muss. Mhm. Ich glaube, wenn man ihn ein bisschen kitzelt und einmal irgendwo schlägt, dass er Reserven hat. Mhm. Und diese Reserven hat er früher vielleicht nicht so gehabt, da hat er immer alles 100% hingeknallt. Ich glaube, dass er jetzt noch nicht immer alles zu 100% hinknallt.
Wobei, beim Super-G in Copper Mountain wurde er gekitzelt, und zwar von deinen Landsleuten, ja, an vorderster Front, Vincent Kriechmeier Zweiter, Raphael Haser Dritter, Babinski Vierter und der Feuerstein Sechster.
Ja.
Also eine extrem starke Mannschaftsleistung. Am Tag danach Stefan Brennsteiner, Sieg im Riesentaler.
Sieg im Riesentaler, unglaublicher Sieg. Aber Stefan Eichberger zum Beispiel war beim Super-G eine Wucht. Der war wirklich bis zu seinem
die
Ausfall
hin. Abschnittszeiten.
Die Abschnittszeiten schnell gehabt. Aber ich glaube, dass genau in einem Superstar wie Odermatt das braucht, dass er sieht, hoppala, Burschen, die geben Gas. Jetzt muss ich aber auch andrucken, damit du dann nicht in so einen Surfmodus reinkommst und das wird nicht fallen. Diese Konkurrenz, glaube ich, tut Odermatt sehr gut.
Aber jetzt erklär mir mal, jetzt habt ihr ja im letzten Jahr ziemlich den Blues gehabt in Österreich, oder? Es hat wenig zusammengepasst, jetzt einmal abgesehen vor der WM, wo ihr sehr stark performt habt.
Genau,
Weltmeister im Riesenslalom, Raphael Haser, Silbermedaille im Super-G, Kriechmeier Medaille gewonnen.
Ja.
Aber im Weltcup
wenig.
Wurde dir klar unter Wert geschlagen. Ja. Warum funktioniert es jetzt plötzlich wieder?
Sie sind voriges Jahr unterm Wert im Weltcup geschlagen worden, weil Raphael Haser, den ist so richtig der Knopf aufgegangen und das hat einen Ruck in der Mannschaft gemacht.
Mhm.
Und es hat genau dieser Ruck hat irgendwo noch gefehlt. Und was jetzt natürlich dazukommt, ist das, dass der Christian Scherer als Generalsekretär, der das extrem sportlich sieht und ein gewaltiges Team zusammenstellt rundherum. Einfach frisches Team mit neuen Input.
Mhm.
Sprich Christian Mitter. Mhm. Der hat so viel erlebt schon und gesehen, was den Skisport betrifft, in verschiedensten Nationen.
War zuletzt in Norwegen sehr erfolgreich, Herren, oder?
Norwegen oben. Norwegen bekannt dafür, eigentlich das einfach halten und gut machen.
Mhm.
Und genau das habe ich das Gefühl, was wir gebraucht haben, und das funktioniert jetzt super.
Mhm.
Und natürlich dann Ebers Andi dazugeholt, weil eins muss ich schon sagen, es hat oft wehgetan, ein Rennen zu kommentieren und zu sehen, vor allem in den Speed-Events, dass die Burschen richtig gut und schnell sind, wenn es technisch schwierig ist. Und dann verkacken die irgendwo in den leichtesten Passagen die Rennen, sodass sie nicht mit am Podium sind. Und ich glaube, dass sie genau dort angesetzt haben, langzogene Kurven und so. Ich hoffe es, weil bis jetzt haben wir noch nicht viel gehabt mit diesem Super-G, dass sie eben in den Speed-Events, in den langgezogenen, leichteren Passagen, dort dann das Letzte rausholen können, um wieder ganz vorne mitzufahren.
Mhm. Ja. Glaubst du daran, dass wir jetzt hier in Beaver Creek auf einer technisch viel selektiveren, obwohl kastrierten Piste, oder? Es geht nicht bis ins Ziel, sondern nur bis zum Harrier.
Ja.
Glaubst du, dass die Österreicher dort ähnlich stark performen?
Absolut, ja. Ich sehe keinen Grund, warum es nicht so sein soll, weil eher im Speedbereich war es wirklich eher so, wenn es irgendwo schwierig war, dann waren sie eh dabei.
Mhm.
Und darum denke ich schon, dass sie eine Steigerung haben und da relativ gut mitfahren können. Trotzdem muss man sagen, ihr habt einfach auch die zweite Garde hinter Odermatt. Puh, das sind schon Wahnsinn. Also so zweite Garde kann man ja schon fast nicht mehr sagen.
Franjo von Almen ist Abfahrtsweltmeister.
Oder Monet, aber es überstrahlt halt so nach außen hin alles Odermatt. Die sind ja schon eigentlich Routiniers. Aber nicht vergessen, die Burschen sind noch jung. Und die sind einfach voll zur Stelle, die sind schon da, die können jederzeit gewinnen. Und da ist bei uns, wir haben jetzt schon ein paar, die da gut sind, und dann die ganz Jungen hinten noch, so, die müssen sich ein bisschen etablieren jetzt, da sind aber gute dabei, und ich glaube, dass die schon sehr stark auch unsere Stars und vor allem auch die Schweizer Stars da, die Gleichaltrigen oft einmal so ein bisschen auf dem Radar haben und schauen, wie machen sie es und wollen denen genauso einen Tritt in den Arsch geben. Und um das geht sie, dem Geschäft.
Einer von unseren Hochkaräten ist derzeit aber schwer in der Krise. Loic Meyer, im letzten Winter Slalom-Weltmeister, Zweiter im Gesamtweltcup. Jetzt wirklich ein Fehlstart, war 14. in Sölden, 14. in Levi, dann Gurgel ausgeschieden, in Copper Mountain, im Super-G außerhalb den Punkten, im Riesensalon nur 18. Ich meine, es haben ihm so viele vor dieser Saison zugetraut, dass er im Kampf um die große Kugel ein ernsthafter Gegner von Odermatt werden könnten.
Ja.
Man kann sagen, er ist jetzt schon weg. Was ist deine Ursache? Ja. Wenn du Ursachenforschung betreibst, zu was für einem Ergebnis kommst du?
Ich habe ein bisschen mitgelitten mit ihm beim Fernsehen schauen, weil ich eben geglaubt habe, der wird jetzt anglühen. Da in Levi oben, gell? Wie das gesehen habe, Sölden, Levi und so. Und dann habe ich das gesehen und definitiv sein Rückenproblem, ich habe ein bisschen das Gefühl, das hat sich jetzt eingeschliffen in eine Schonhaltung.
Ja.
Vielleicht.
Ja.
Interessanterweise nicht beim Rennen, dass man so aufgefallen ist, sondern ich bin mit dem Sessellift in Koper, irgendwo bin ich drüber gefahren, wo ich ihn gesehen habe, vorn, heuer schon, wo ich mir gedacht habe, entweder ist er nur locker gefahren oder war es eine Schonhaltung beim Training, da war unter dem Sessellift sein vorn gesehen, denke ich mir, Und diese Haltung kenne ich von mir selber extrem gut. Ich habe Phasen gehabt, wo ich erfolgreich war, da habe ich keine Rückenschmerzen gehabt. Wenn ich Rückenschmerzen gehabt habe, bin ich vielleicht Zehnter geworden, wenn es einmal gut gegangen ist. Das blockiert dich in dem, dass du nicht mehr diese Bewegungsfreiheit da hast. Es geht das ganze Dämpfungssystem, die ganze Bewegung, es ist alles nur ganz fein motorisch irritiert. Das genügt aber heutzutage, dass du nicht ganz vorne mitfährst oder nicht ganz so dein Ding fahren kannst. Und genau das Gefühl habe ich jetzt bei ihm. Also ich denke, Skifahren hat der sowieso auf keinen Fall verlernt.
Ist nach wie vor einer der weltbesten Techniker oder der weltbeste Techniker.
Genial, wenn der in Form ist, ist das einfach grandios, diese Leichtigkeit, dieses Ruhige, zuzuschauen, wie er wusch über beide Ski lässig rüberzieht. Feinste Sahne. Aber im Grunde geht's erst, wenn du körperlich wieder hundertprozentig bist. Mhm. Du darfst nicht dran denken. Je mehr du trainierst unter Schmerztabletten mit Rückenschmerzen, umso mehr schläft sich ein technisch leicht verändertes Bild ein. Mhm. Habe ich selber erlebt bei mir.
Und hast du dein Problem während der Saison in den Griff gekommen oder war dieses Jahr dann mehr oder weniger gelaufen?
Ja, mir haben komischerweise immer die steilen Rennen dann viel, viel mehr geholfen. Ich habe im Steilen komischerweise weniger Rückenprobleme und so gehabt, wie so mittelsteiles Gelände oder das Flache und so. Interessant, aber wenn die schweren Rennen dann gekommen sind, war es eigentlich besser dann. Ja.
Also das heißt im Klartext, wir dürfen spätestens im Zielhang von Adelboden erwarten, dass Leuchtmeier wieder richtig explodiert.
Ja, das ist wirklich, finde ich, die Hoffnung, dass wenn dann die Klassiker kommen, gar nicht so jetzt so wahnsinnig auf den Gesamtweltcup schauen, weil eines muss man sagen, Odermatt hat im Vergleich dazu drei Disziplinen, wo er wirklich voll permanent gewinnt. Wenn jetzt Leuk Slalom gewinnt, Riesentaler wird schon schwieriger, da ist der Odermatt dabei, gewinnt er genauso, kann er gewinnen. Aber Super-G, muss man ganz ehrlich sagen, gibt es viele andere, die man da vor ihm einreihen muss zum Gewinnen. Und in der Abfahrt wird es halt verdammt schwierig, dass er super Punkte macht. Und von dem her, mit Rückenproblemen dann alle vier Disziplinen fahren, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Darum denke ich mir, das abpacken, als Lückmeier auch und sagen, hey, da kommen so geile Rennen heuer. Und überhaupt, Olympia dürfen wir nicht vergessen.
Aber auf einem sehr flachen Riesensalomhang ist in Bormio. Wo du ja gerade gesagt hast,
stimmt,
oder?
Er bräuchte steile
Rennen.
Gut, wenn er da in Form ist wieder und das Rückenproblem weg hat, dann wird es wurscht sein von dem her. Aber ja, da hast du völlig recht. Ist nicht so der wahnsinnig steile Hang wie Schladming zum Beispiel, wo er damals bei diesem Night Race so unglaublich runterzogen ist. Der wird schon wieder kommen. Ich habe mir letztes Mal gedacht, einbremsen, der wird sich schon wieder da schupfen. Da bin ich überzeugt davon.
Jetzt bist du wie ich in erster Linie auf der Männerweltcup-Tour. Ich weiß aber, du bist auch ein Womanizer. Du verfolgst die Frauenrennen.
Natürlich.
Logischerweise. Mhm. Aus Schweizer Sicht natürlich schon vor den Rennen in Copper Mountain ein Paukenschlag. Kreuzbandriss von Lara Gut.
Ja.
Jetzt wird ja im Moment viel drüber spekuliert. Ursprünglich hat sie ja gesagt, dass das ihr letzter Winter ist. Nach Olympia in Cortina ist Schluss. Dann haben dann aber Trainer von ihr schon gesagt, nach dieser Verletzung, also so wird die nicht aufhören. Wir können uns gut vorstellen, dass die wieder zurückkommt. Sie selber hat es auch offen gelassen. Was glaubst du?
wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, dann kann ich nur sagen, liebe Lara, gib dir einfach Zeit, du musst es nicht sagen, ich fahre nächstes Jahr oder ich höre jetzt auf.
Ja.
Gib dir die Zeit, das ändert sich so über den Winter im Kopf und je besser das mit der Regeneration mit dem Knie funktioniert, ja, warum soll die nicht in Gromontana bei der Heim-WM dann fahren? Das wäre ein schöner, krönender Abschluss. Und nicht einmal, wenn sie nicht Weltmeisterin wird oder auf dem Podium steht, wäre es trotzdem schön, dass sie noch einmal mit dabei ist und einen Haken und unter ihrer sensationell schönen Karriere machen kann mit Skiern an den Füßen. So sehe ich das Ganze.
Lara Gut ist unbestritten eine grandiose Skifahrerin. Sie polarisiert aber vom Typ her. Auch in der Schweiz.
Herrlich.
Es gibt Leute, die vergöttern sie und andere mögen sie überhaupt nicht. Ja. Wie nimmst du sie als Österreicher wahr?
Ich nehme es so wahr, eher nicht, wie sie im Fernsehen ist, ist sie auch lässig. Aber ein paar so Begegnungen gehabt. In Aare, Trinkelhannes und ich einmal mit ihr mit der Gondel hochgefahren und sie hat aber, glaube ich, ein Rennen gehabt an dem Tag oder einen Trainingslauf. Mhm. Und wir haben einfach nur Schmäh gerissen bis nach oben und ich glaube, sie hat es richtig lustig gefunden, die Gondelfahrt, und war total lässig. Echt völlig entspannt. Und vielleicht ist das zwei Ex-Rennfahrer, sie Rennfahrerin, und dann ist ja das total locker. Und was mir so am Gletscher, habe ich es einmal getroffen, wo ich mit meiner Tochter irgendwo in Saas-Fee oder Zermatt war, habe ein bisschen mit denen Schweizern haben wir mitfahren dürfen dann da oben, und da waren alle total nett, entspannt. Und wo ich immer einen Wahnsinnsrespekt gehabt habe und noch immer habe, ist diese Kombination sie mit ihrem Vater. Mhm. Und ihren Vater, den schätze ich wirklich sehr, ein extrem freundlicher, respektvoller Mensch, mir gegenüber auch irgendwo, weil er weiß, okay, wie ich Skifahren gelernt habe oder gemacht habe. Mhm. Und diese Familienclans, die sind bei Gott nicht einfach. Also ich glaube, ich hätte es nie ausgehalten.
Ja.
Und ich habe das immer bewundert.
Wenn dein Vater dein Trainer gewesen wäre.
Ich weiß nicht, das ist ja, das hätte ich mir gar nicht vorstellen.
Wenn Mama gekocht hätte,
ins
Apartment nach Beaver Creek gekommen wäre. Das wäre nicht deins gewesen.
Bei mir ist es oft so gewesen, dass ich nach zwei Wochen irgendwann einmal angerufen habe. Nachher haben sie gesagt, ja, wo bist du jetzt eigentlich? Dann sage ich, ja, schalte es im Fernsehen ein. Morgen in Kanada oder in Amerika, egal wo. Das war alles so entspannt und überhaupt kein Druck dahinter. Und das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und darum bewundert es, dass es funktioniert.
Jetzt hast du ja auch, glaube wieder eine Steirerin, wieder eine Landsfrau von dir, die Julia Scheib.
Ja.
Die in dem Winter den ultimativen Durchbruch geschafft hat, hat in Sölden
gewaltig, in
souveräner Manier einen Riesensalon gewonnen.
Ja.
Hier in Copper Mountain wieder auf dem Podest. Ich sehe sie aber trotz ihren überragenden Ergebnissen nie lachen.
Ja, das
hast
ist
du sie schon mal lachen gesehen?
Smilen. Ich habe ihr einen Smile abgerungen.
Okay, wie hast du das geschafft?
Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Zufällig in Copper Mountain getroffen. Und dann sage ich, hey, Steirerin, gratuliere für Sölden, war mega geil. Und das war noch vor dem Rennen bei ihr. Und haben ein bisschen drüber geredet und ich habe es geschafft. Ich habe gelacht. Also, Marcel.
Dein Meisterstück, oder?
Vielleicht war es mein Meisterstück.
Ja, war wahrscheinlich dein Meisterstück.
Weißt du, ich weiß schon noch so von früher, wie man die Register zieht.
Ja.
Dass die Damen zum Lachen kommen.
Eine, die viel lacht und aber auch viele Rennen gewinnt, Michaela Schifrin.
Besto narrisch, ja.
Wer soll die in dem Winter schlagen?
Es
waren jetzt lauter Demonstrationen, oder?
Aber die Wendy, die Holdener, die fährt wirklich wieder sehr stark.
Ja, aber hat zwei Sekunden fast wieder
natürlich
verloren.
Das ist dann das, du schaust auf die Ergebnisliste und denkst, die ist gut, dann schaust du den Rückstand an, dann wird's hart. Ich kann nur sagen, was ich da in Levi zum Beispiel schon gesehen habe, das ist Skifahren in Perfektion.
Mhm.
Es ist auch durch ihre Körpermaße, wenn du einen Skifahrer irgendwie zeichnen müsstest, der technisch alles perfekt macht, mit den Hebeln und allem, sagst Michaela Schifrin.
Ja.
Einfach unglaublich.
Ja. So einen genialen Körper, also ein Körper, der geschaffen ist für diese Sport.
Genau.
Und auch mental unglaublich stark.
Das denke ich mir, 104 Weltcupsiege. Ich weiß nicht nach wie vielen, aber wir hätten es gleich mal mit dem Lasso wieder einfangen können, hurra die Gams. Und sie, ein Ding nach den anderen. Aber weißt du, was mir da an der ganzen Sache extrem gut gefällt? Leidenschaft.
Mhm.
Es ist Leidenschaft zum Segen.
Mhm.
Die macht's nicht wegen Geld oder dass sie jetzt wirklich statt 100 jetzt dann irgendwann 120 Siege hat, sondern es muss das Gefühl sein, ich fahre gern Ski. Mhm. Und es gibt nur ganz wenige auf dieser Welt, die dann über ihr Trainingspensum hinaus einfach noch immer noch gern Ski fahren. Mhm. Und das ist zum Bewundern und das ist definitiv Michaela Schifrin eine davon. Mit Skiern geboren, so ungefähr.
Wunderbarer Abschluss von diesem Frauenblock. Lass uns wieder zu den Männern kommen, hier im Beaver Creek. Lass uns zuerst in die Zukunft schauen. Ich habe es eingangs erwähnt, diese wunderbare Birds of Prey in dem Jahr leider ein bisschen kastriert. Es geht nur bis zum Harrier, also es fehlen ungefähr 10 Sekunden. Auf dieser Abfahrt, die wir heuer nicht erleben werden, freust du dich trotzdem auf dieses Rennen?
Natürlich, immer, ja. Weil von Einfahrtssteilhang da oben bis Ausfahrt nach diesem Bumphouse oder eben Screeching Owl, wie dieser Sprung heißt, Richtung Flache, das ist so viel Gelände, Kuppen und Sachen drin und diese Steilheit, wo man so schräg rüberfährt, du brauchst ein Herz und eine Technik. Und das ist das Schöne, dort trennt sich immer so der Spreu vom Weizen, habe ich das Gefühl. Und da zuzuschauen, da geht mit der Brechsteine allein geht's nicht. Das geht vielleicht eine Kurve, aber bei der zweiten, dritten stehst du dann an. Und das ist für mich das Schöne, da ist eigentlich alles, was du jemals gelernt hast, sportlich, technisch, als Skifahrer, kommt irgendwo zur Geltung darunter. Weil da ist die zweite, dritte Rechtskurve dort, vor Beats Arena heißt es, die hängt so brutal nach links weg, man beschleunigt dahin auf diese Kurve und vor da so einem brutalen Winkel, man steht mit den Schuhen fast an und so, da ist man einfach völlig am Limit. Wenn da die Hüfte nicht sauber drin ist, die Haltung gut passt, dann wirst du dort nicht gewinnen. Und das ist das Schöne.
Marc Odermatt hat auf dieser Piste schon einen Super-G gewonnen. In der Abfahrt ist er aber noch nie über den zweiten Rang hinausgekommen. Ich muss dir aber ehrlich sagen, in dem Jahr sehe ich keinen, der ihn schlagen sollte hier.
Im Moment einmal nicht. Hä? Ja, Griechmeier ist sehr stark heuer, ja. Unglaublich, wie er an den Schwächen gearbeitet hat, habe ich das Gefühl, und Griechmeier könnte ihm schon schwer zusetzen, da, das glaube ich schon. Trotzdem, das sind jetzt so die Sachen, dass wahrscheinlich Odermatt sich vornimmt, dort, wo ich noch nie gegangen habe, will ich unbedingt diesen weißen Fleck will ich abhaken.
Ja.
Und das ist der Fokus drauf so. Mhm. Gell, da werden sie alles dran setzen. Aber es gibt für mich zählt er absolut. Ich muss die immer ganz aufs oberste Treppchen setzen im Grunde.
Viele haben ja einen Copper Mountain vor dem Super-G auf Franjo Fangmann gesetzt. Ist dann Neunter geworden.
Ja.
Was war für dich dort beim Franjo das Problem?
Ich weiß, dass ich beim Kommentieren, wenn ich mir das ein zweites Mal anschauen könnte, würde ich es wahrscheinlich anders sagen. Aber ich weiß, dass ich beim Kommentieren irgendwie gesagt habe, er gefällt mir nicht ganz und dort normal sage ich nie was über die Abstimmung vom Ski und vom Material, aber ich habe das Gefühl, dass er für sich nicht das Richtige gefunden hat. Hm. Er hat mir teilweise, hat's ihn hingezogen zum Tor, dann hat's ihn ein bisschen weggespickt. Das hat nicht so ausgeschaut, als wie wenn er spielerisch ans Limit gehen kann. Das
also hat mir völlig gefehlt. Ein aggressives Setup.
So kann man es nennen.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja. Ja. Aber da ist nicht der Servicemann sicher zuständig, aber immer, du bist immer schlussendlich als Athlet dafür verantwortlich. So ist es.
Aber mit dem richtigen Material gibt es keinen Grund, dass Franjo von Almen hier nicht aufs Podest fahren kann.
Einfach, der hat so viel Freude dabei in den Ganzen. Irgendwie habe ich bei dem das Gefühl, als wie wenn er noch immer ein völliger Neuling wäre, wenn er so wohin kommt, weil er einfach glücklich und happy ist, dass er Skirennen fahren darf.
Mhm. Dabei
ist er schon ein Routinier fast.
Ja, aber der Winter, der müsste ja für ihn, auf dem Papier ist der schwieriger für ihn, weil im letzten Jahr durfte er gewinnen.
Genau.
Und jetzt seit dem Weltmeistertitel musst du gewinnen. Das macht einen Unterschied.
Dieses Bestätigen, das hat er vorher gar nicht so erlebt. Mhm. Und wenn es dann gerade am Anfang nicht läuft, dann ist eben viel angesagt, dass du nachdenkst, dass du dich nicht reintheatern lässt, sondern warum mache ich das Ganze? Mhm. Du darfst nicht zu viel auf Ergebnisse schauen, sondern immer dieses Warum, weil ich es gern mache, weil ich mich gern darunter habe. Und gar nicht so nachdenken, hey, ich will jetzt auf der Birds of Prey unbedingt unter die ersten drei kommen, sondern in der Früh rausgehen und sagen, geil, die Kurve ist lässig, das ist gut, denn hin und her. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, das hat mir ab und zu fast ein bisschen das Leben als Sportler gerettet.
Wir reden jetzt über deine Performance, die du abgeliefert hast auf der Birds of Prey. Ich habe es ja eingangs der Sendung gesagt, ja. Durch Beaver Creek, oder? Hast du dich angefreundet mit der Tatsache, dass es besser ist, Dritter zu werden im Skifahren als Zweiter im Boxen?
So schaut's aus.
Sensationeller Sache.
Genau.
Das war der Super-G WM 99, gewonnen Hermann Mayer und Lasse Schüss ex aequo und du mit einer Hundertstel Rückstand Dritter, oder?
Ja, es war brutal. Ja, es war irgendwie echt brutal. Ich bin in Zielrang gestanden und denke mir, warum genau die zwei Typen eine Hundertstel? Beide haben da an den Schrank, den Kasten voll mit Goldmedaillen. Ich nicht. Ja. Ich hätte dringendst eine gebraucht, aber nein.
Das Jahr zuvor in Nagano, Execo mit Didier Küsch, oder?
Genau, Execo mit Didier Küsch, Hermann Mayer hat gewonnen, ja. Wir haben Silber gewonnen, ja. War lässig.
Ja.
Aber noch ein Jahr später habe ich mir gedacht, so, den Mayer jetzt da biegen und es hat alles gepasst. Das Material hat gepasst.
Ja.
Die Form hat gepasst, das Körperliche, das Skitechnische war Traum. Aber es hat halt nicht sein wollen. Zwei Tage später war ich dann Vierter mit 200stel Rückstand auf die Dritte, auf den Drittplatzierten. Und ich habe mir gedacht, verdammt, hey, ja. Wie gibt's das? Aber das war mir noch eher wurscht. Schlimm war wirklich der Super-G. Weil der wäre so am Tablett gelegen. Und ich weiß noch, ich habe beim Start draus 2 Zehntel verloren. Und dann bin ich ganz gut gefahren.
Nicht bei der WM, aber du hast mir mal erzählt, dass du in Beaver Creek Anfang Saison so schlecht gefahren bist, dass du nach Hause gekommen bist und dir dann vor Weihnachten oder an Weihnachten ordentlich einen hinter die Binde gekippt hat.
So das weiß ich noch.
Oder? Ja, und dann ist wieder gegangen, oder?
Ja, ich weiß.
Also Alkohol ist doch eine Lösung in gewissen Situationen.
Ab und zu ist Alkohol wirklich eine Lösung. So schlimm das jetzt klingt. Aber damals, ich habe nicht mehr ein- und ausgewusst. Ich bin nicht draufgekommen, wenn ich da hergekommen bin, wenn ich schlecht gefahren bin. Ich war immer, gleich beim ersten Mal war ich beim Super-G Dritter, habe mich in der Abfahrt qualifiziert, weil damals, muss man dazu sagen, haben wir ein Abfahrtsteam gehabt, da hast du Trainingsbestzeit oder unter die 3 fahren müssen, dass du überhaupt einen Startplatz gekriegt hast.
Ja.
Das war so irre.
Meier, Eberhard,
Trinko,
Strobl, ja, beide Strobls, oder?
Da Schifferer. Haben wir mal Zeit gehabt, da waren 13 Läufer unter der ersten Startgruppe, unter den ersten 15. Das war ein Gemetzel, dass du einen Startplatz gekriegt hast. Und ich weiß noch, irgendwann habe ich einmal alles verkackt da drüben und ich weiß bis heute noch nicht, warum. War es der Schuh, der Ski, war es einfach nur selber mit dem Fahren, es ist nichts aufgegangen. Bin da heimgeflogen, es ist daheim nicht wahnsinnig besser gegangen und dann kam das Christkind mit einer Kiste Bier. Gott sei Dank.
Die gewinnbringend war.
Die wirklich dann gewinnbringend war, es war völliges Reset im Kopf. Ich war so frustriert, dass ich mir gedacht habe, ja, ich bin nicht gut genug. Und dann bin ich nach Bormio gefahren und aus dem Nichts sollten wir eigentlich dann Vierter gewesen, geführt bis knapp vor das Ziel, aber da ist mir die Kraft ausgegangen. Und war dann Vierter. Und ja, mein Gott, war gut und
verdutzt. War der Weihnachtsrausch vielleicht für den Körper nicht so gut wie für die Seele?
Für den Körper definitiv nicht gut, aber es ist, für den Kopf habe ich es gebraucht. Wirklich, ich bin nie zu einem Psychologen oder so gegangen.
Nie immer, Mentaltrainer gehabt.
Nein, ich habe immer selber geschaut, dass ich mich irgendwie wieder zurecht richte, weil ich immer gesagt habe, es sollte der Sport im Leben nur ein Teil meines Lebens sein und eine Lernphase. Heute bin ich 54 und sage, es war eine harte Lernphase, aber eine gute.
Eine harte Lernphase war es sehr wahrscheinlich auch aufgrund von eurem damaligen Teamleader, dem alles überragenden Hermann Mayer. Ich habe mit vielen von deinen damaligen Teamkollegen geredet und ich habe nicht viele gefunden, die den Hermann wirklich gemocht haben. Wie war es bei dir?
Es war anfangs so, dass ihn wir kommen ist, das echt lustig war. Wir waren viel gemeinsam unterwegs. Aber man hat dann schon recht früh erkannt, dass er extremst auf sich selber schaut, natürlich ein Seriensieger muss ein Egoist sein in gewisser Weise. Aber es war dann nicht immer mit diesem eigenen Team und so, es war nicht immer lustig, muss man auch dazu sagen. Es hat sich dann, wir waren ja nebenbei selber so stark und gut und erfolgreich, er natürlich immer noch viel, viel besser und hat sich das alles erarbeitet und verdient, eigenen Pressesprecher, eigenen Ding, den haben sie herumschaffiert. All das, das war wirklich gerechtfertigt und trotzdem, oft war es medial, die haben ja geschrieben, ja, der trainiert mehr wie der Rest und hin und her, da war so viel Blödsinn auch dabei, dass ich genau weiß, es wird im Schweizer Team genauso andere geben, dass ein gewisser Frust entsteht gegenüber Überflieger Odermatt. Na logisch. Ich meine, die sind ja wirklich nach außen in ein unfassbar lockeres Ding. Aber bei uns ist so gewesen, anfangs hat mich das auch beschäftigt. Andere hat es geknickt. Weil ich wollte so ein Superstar sein und ein Gesamtweltcup-Gewinner. Hab's dann nicht geschafft. Er ist es geworden. Nur irgendwann musst du das einfach so hinnehmen und sag, das ist sein Leben, sein Lauf. Mach du das Beste aus deinem. Und genau so hat es dann wieder funktioniert und es sind dann schöne Achtungserfolge gekommen, wie der Kitzbühel-Sieg zum Beispiel oder so.
Nein, nein.
Kann man sich nicht beschweren.
Und aber ich denke noch an einen anderen Sieg, wo du mir gleichzeitig sehr leid getan hast. Du weißt, auf was ich anspreche.
Sofort.
Adelboden, ja, 2003, genau. Das war das Rennen, das erste Rennen von Hermann Mayer nach seinem schweren Motorradunfall.
Ja, genau.
Und du hast das gewonnen.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, im Schulhaus in Adelboden, Pressekonferenz,
ja, genau.
Die erste Frage, die dir gestellt wurde, war nicht im Zusammenhang mit deinem Sieg, sondern was sagst du zum Comeback vom Hermann Mayer? Ich hatte damals das Gefühl, dass du kurz vorm Explodieren bist.
Ich war unfassbar, du kennst mich, ich bin relativ entspannt.
Ja.
Dort habe ich mir gedacht, die zweite Frage war dann noch einmal eine und dann bin ich knapp explodiert, aber sehr freundlich. Im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich hätte ich richtig aufstehen sollen und abhauen sollen. Weil da siehst du, wie viele Idioten vor Journalisten auch drin sitzen, gefühllose. Weil auch ich habe eine schwere Zeit dort gehabt. 2001 der schwere Sturz in Kitzbühel und nachher habe ich so raufen müssen, dass ich aber überhaupt wieder einen Platz finde in diesem starken österreichischen Team. Und dann gewinnst du das geilsten Riesental auf der Welt, Adelboden. Und dann kriegst du so saublöde Fragen gestellt, wo du wirklich, eigentlich hätte ich sagen sollen, wie bei unserem Fußballer einmal, nach der ersten Frage, wenn der die zweite stellt, hätte ich sagen wollen, und gibt's noch eine blödere Frage? Ja. Ich war nicht frech, aber ich habe schon dort und dann gesagt, wenn's Fragen an mich habt, dann bleibe ich, sonst gehe ich. War eh noch freundlich, weil normal hätte ich gehen müssen. Und genau alles diese Sachen, da hat ja der Hermann überhaupt nichts dafür können. Und das war dann oft so, dass es wirklich nicht einfach war, in so einem Team dabei zu sein, wo du so einen Überflieger wie Hermann Mayer hast, der alles aufsaugt und der Rest mehr oder weniger ist nichts wert. Gewinnst du Adelboden. Hey, geil. Und darum musst du mit dir selber im Reinen sein und heute blicke ich zurück und sage, so ein geiler Tag.
Und es gibt nicht so viele, die behaupten können, dass sie Adelboden und Kitzbühel gewonnen haben.
So ist es. Ja.
Eine Frage zu Mayer erlaube ich mir trotzdem noch.
Gerne.
Es hat einen im Team gegeben, in diesem ÖSV-Power-Team, der aus seinem Hass zu Hermann Mayer keinen Hehl gemacht hat, das war Stefan Eberharter. Wie hast du das damals erlebt? Oder diese...
Für mich war
unterkühlte Verhältnis zwischen den
für mich war da schon so, dass Stefan Eberharter ist ein sehr geradliniger, direkter Mensch und das schätze ich sehr an ihm.
Das ist Hermann Mayer aber auch.
Auch.
Ja.
Der Steff ist ganz anders groß geworden wie der Hermann, aber ich kenne den Steff von klein auf. Wir waren gemeinsam im Nachwuchskader und dann auf einmal ist der Typ ohne irgendwas mit 21 Doppelweltmeister waren in der Heimat. Und dann dieser tiefe Fall. Für mich das Comeback ever.
Ja.
Also unfassbar.
Wär auch so von der Öffentlichkeit wahrgenommen worden, wenn sich den Hermann Mayer gegeben hätte.
Und dann kommt der Hermann Mayer und er gewinnt wieder alles an, und dann gewinnt der Eberharter und so. Es ist, ich glaube, dass es noch immer so ist, gefühlt für mich, ich habe das so miterlebt, es war medial schon noch mehr Hass reininterpretiert in diese Feindschaft Mayer-Hermann-Eberharter, als sie tatsächlich war.
War gar nicht so schlimm.
Nein, sie war wirklich nicht so schlimm in gewisser Weise. So hab's ich wahrgenommen.
Aber du hast die beiden nie gemeinsam an einem Tisch.
Weil wir getrennte Wege gegangen sind. Und ich war dann auch eher in dieser Trainingsgruppe Eberharter wie Trainingsgruppe Meyer-Hermann, weil das war doch sehr konzentriert auf einen Mann. Und von dem her habe ich es gar nicht so wahnsinnig brutal mitgekriegt, wie die Öffentlichkeit, das wird echt oft einmal gefragt, ob das echt so arg war. Und muss ich eher ein bisschen fast rausnehmen.
Du bist ein zu lieber Mensch. Du bist vielleicht ein harmoniebedürftiger Mensch.
Vielleicht war es aber auch so, dass man vielleicht sogar ein bisschen wurscht war. Ganz einfach.
Ja, ja.
Du selber ein gewisser Ego war ich dann schon.
Ja, ja, logisch.
Weil ich mir denke, mei, ja, haben sie ein Problem, haben sie halt eins. Es hat auch andere Trotteln ab und zu noch gegeben mit den ganzen Radl, nicht nur Skifahrer oder
das. Was war der größte viele. Trottel, wo die in dem Zirkus begegnet
ist? Der größte Trottel, der mir jemals untergekommen ist? Boah, das ist eine schwere Frage. Aber ich möchte jetzt wirklich keine Menschen beleidigen, aber ich habe schon auch feste Trotteln erlebt irgendwo. Ich müsste jetzt wirklich nachdenken. So schnell.
Ich gebe dir die Zeit zum Nachdenken.
Du gibst mir die Zeit, das könnte man ja schneiden. Was war der größte Trottel? Jetzt muss ich echt überlegen. Den man kennt natürlich auch.
Ja, wenn es einer ist, den man nicht kennt. Ich habe dich gefragt, wer der größte Trottel ist, der dir jemals begegnet ist.
Ich kann's. Es hat schon mit dem Ausscheiden aus meinem aktiven Leben aus Skirennläufer zu tun, der nicht rühmenswerte Abschied damals. Und dort habe ich schon viel Hass entwickelt, aber den habe ich dann wieder abgelegt. Und ich kann dieser Person, ich kann das einfach nicht sagen, weil es nicht mehr gibt.
Also ist gestorben.
Ja.
War ein ehemaliger Skitrainer.
Nein.
Nicht?
Nein.
Okay.
Aber in ganz weiter Funktion oben, wo ich wirklich ein Problem gehabt habe damit. Aber man redet dann nicht schlecht über Leute,
die gestorben sind, oder?
Damit.
Lass mal's bewenden, oder? Also genau. Das war 2000.
Zur damaligen Zeit 2003 und zur damaligen, oder 2004 und zur damaligen Zeit nicht verstanden, wie man so gegen seinen Sport sein kann. Aber es war halt so.
Eben, wenn du selber ansprichst, oder, das war nachdem, dass du positiv auf Doping getestet wurdest, so wurdest dann aber, glaube ich, später freigesprochen, oder?
Eben, im gleichen Atemzug freigesprochen, aber trotzdem verdonnert.
Ja.
Und das verstehst du als Aktiver damals nicht, der wirklich selber keinen Fehler gemacht hat. Und das ist schon, aber ja, das waren da bewegte Jahre und irgendwann stehst du über den Dingen.
Und man sagt ja immer, oder, alles Schlechte hat auch sein Gutes.
100%.
Würdest du sagen, was war das Gute an dieser Doping-Geschichte?
Definitiv, dass ich mehr gelernt habe. Ich war so immer der Sunny Boy und immer nur lustig, Huraligams. Ja. Und von dort weg habe ich definitiv gemerkt, es kann nicht immer nur freundlich sein, jeder Mitmensch, oder jeder meint es nicht nur gut mit dir. Das habe ich so knallhart erfahren müssen. Aber das war wahnsinnig wichtig, weil die Arbeitswelt nachher ist viel, viel härter in dem, dass sie dir nicht alles gönnen. Und das war für mich eine unglaublich gute Lehre für den Rest des Lebens. Und ich habe dann viel, viel besser entscheiden können, brauche ich den Menschen, nein, brauche ich nicht, verzichte auf, fertig. Bin ein bisschen genauer geworden im Umgang damit.
Aber wenn man ja zurückgeht in deine Kindheit, ich meine, ein Flohnerleben hast du nie geführt, oder? Du bist aufgewachsen am Fastenberg, oberhalb von Schladming. Fastenberg, der Name sagt es, sehr wahrscheinlich in bescheidenen Verhältnissen.
Sehr, wenn man das einvergleicht, ja.
War das aber, hat das dazu geführt, dass du so einen Hunger gehabt hast auf den Rennsport, auf Erfolg?
Ja, weißt du, was arg ist? Ich kann mich zurückerinnern, Rennsport, Rennfahren, das war das Erste. Von 6 Kindern war ich der Letzte. Und da bist du halt so mitgeschwommen. Und übers Rennfahren, wenn ich mit 6, 7 Jahren schon ein Kinderrennen gewonnen habe und die alle haben auf die Schulter geklopft, das hat mir so taugt. Mhm. Da bin ich im Mittelpunkt gestanden. Also das war für mich einfach voll lässig. Ich wollte einfach zeigen, dass ich was kann.
Mhm. Also du hast als Kind, oder warst du nicht verwöhnt mit irgendwelchen Spielsachen?
Nein, überhaupt nicht.
Aber für dich...
Die haben mich auch nicht interessiert.
Hat
mich nur das Skifahren so richtig interessiert.
Ja.
Mein Vater war Liftwart, wir haben so eine geile Zeit oben neben dem Lift gehabt auf der Planet mit den Geschwistern und so und mit den Freunden. Mhm. Schönste Zeit im ganzen Leben, unglaublich. Mhm. Aber trotzdem, weißt du, was noch dazugekommen ist? Ich habe gemerkt, ich glaube, wie ich 10 Jahre alt war, ich wollte immer raus in die große, weite Welt. Mhm. Ich wollte immer wissen, was ist hinter dem Berg, was ist dort. Und ich habe dann übers Skifahren die Welt erkunden dürfen. Mhm. Und ich wäre sonst ein Weltenbummler geworden. Mhm. Über irgendwas anderes. Ich wollte raus und der Skisport hat mir das ermöglicht.
Mhm. Was war der Platz, den du auch durch einen Skisport kennengelernt hast, wo dich am meisten fasziniert hat? Abseits vom Fastenberg.
Es war so, mit 17, 18 Jahren habe ich mich qualifiziert für die Juniorenweltmeisterschaft in Alyeska in Alaska. Mhm. Alyeska hat Skiresort geheißen. Bist du deppert? Langstreckenflug. Das erste Mal so eine weite Reise mit Jetlag und allem drum und dran. Es war einfach alles nur so geil, dass ich viele Tage davon heute noch im Kopf habe. Ich hab geglaubt, ja, wenn es jetzt aus ist, ich habe schon viel erlebt.
Mit 18.
Ja.
Jetzt bist du ja in deiner Familie nicht der Einzige, der im Skizirkus Karriere gemacht hat. Du hast einen Bruder Franz, der ist bei Fischer Servicemann. Macht im Moment einen Hemetsberger schnell.
Genau.
Zweitschnellster drittschnellster im Training hier
genau.
In Beaver Creek.
Ja.
Dann hast du den Bernie.
Genau.
Bernhard Knaus. Der war zuletzt Rennchef bei Nordica.
Mhm.
Und hat eine große Karriere gemacht als Profi hier in Amerika.
Genau.
Und du hast mir mal erzählt, wo du schon in Europa ein gefeierter Skistar warst.
Ja.
Aber hier in Amerika warst du im Schatten von deinem Bruder Bernie.
Ich weiß noch genau, wie ich das erste Weltcuprennen in Alta Badia gewonnen habe, wie ich mir nachher, ich glaube, im Weltcup-Finale irgendwo waren wir da drüben in Amerika und ich bin durchs Ziel gefahren und ich habe im Platzsprecher gehört und der hat gesagt, the younger brother of Bernie Knaus, der jüngere Bruder von Bernhard Knaus. Ich war da immer der jüngere Bruder von Bernhard Knaus.
Und es hat sogar schöne Frauen gegeben, die daran erinnert haben, oder?
Genau, das hat es auch gegeben. Oh, your younger brother of Bernie, nicht? Und der war echt ein Star da drüben in den Skigebieten. Und das war eben beim Ausgehen und so, dass mir die Leute angeredet haben und die gewusst haben, wer Bernhard Knaus ist und so. Und der hat damals, war der Profi-Zirkus, was er da dominiert hat, der war so beliebt da drüben und bekannt. Die ganzen Celebrities sind gekommen, so, ich weiß noch, mein Bruder hat da Fotos zu Hause, wo er mit der Claudia Schiffer da oben, ich glaube sogar da in Beaver Creek, die war im Zielraum, oder MacGyver, mit denen ist er mal Ski gefahren und alles so Sachen. Das war da völlig normal, dass sie Hollywood-Stars da vorbeischauen.
Also er hat wahrscheinlich selber wären für ihn die Türen offen gewesen fürs Filmgeschäft in Hollywood.
Absolut, der hätte da herüben in Amerika wirklich alle Chancen gehabt, aber den hat's auch immer wieder zurückgezogen in die Alpen, zurück in die Heimat nach Schladming. Und das zeichnet ihn irgendwo menschlich fast aus. Es war nicht Geld im Vordergrund, sondern einfach das Leben. Die Freunde, die Familie.
Jetzt hast du nicht nur Brüder gehabt, die Karriere gemacht hat im Skizirkus, sondern du hast auch einen Bruder gehabt, der viel zu früh verstorben ist.
Ja, das war definitiv das schlimmste Ereignis in meinem Leben. Mein Bruder, der Helmut, war so ein Hero für mich, der zweitälteste, war extrem super Bergsteiger, Tourenskigeher, Höhlenforscher, Kletterer und auch so ein bisschen ein Vorbild, weil er damals schon ein Weltenbummler war. Und der ist leider, sind 4 Leute unter die Lawinen gekommen, er war einer davon. Und da war er im 23. Lebensjahr, ich war 14 Jahre alt gerade und er war wirklich ein Held für mich, ein Hero.
Mhm.
Und der hat mir sehr viel Technisches beigebracht beim Skifahren. Und das war noch zu einer Zeit, der hat einfach nicht die Möglichkeit gehabt, Skirennfahrer zu werden, weil wir nichts gehabt haben zu Hause.
Mhm.
Aber der ist Ski gefahren wie ein Einser. Und das ist so ein Einschnitt gewesen im Leben, wo ich bis heute sage, ja, das war so eines der schlimmsten Sachen, was ich jemals in meinem Leben erleben habe müssen.
Hat dieses schreckliche Erlebnis deine Einstellung zum Leben verändert?
Völlig. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, warum bin ich so ein Typ? Ich habe mich durch schwere Krisen nie als Mensch verändert und ich glaube, dass das ein Teil davon war, warum man, denke ich, hoffe ich, eine gewisse Basis immer behalten hat. Und wenn es dann noch irgendwas, diese hundertstel Entscheidungen oder eben ein Ende des Skisports,
ja,
ein Klacks im Leben,
ja. Ja.
Wirklich.
Ja.
Es gibt viel, viel andere schlimme Sachen, das waren doch alles. Das ist ein unglaublich schönes Leben. Gibt's ja überhaupt nichts.
Du hast vorhin von deinem verstorbenen Bruder, hast du gesagt, ja, er hat noch nicht eine Skikarriere machen können, weil man zu Hause die Mittel nicht dazu gehabt. Hast denn du auch noch die Zeiten erlebt, wo du Hunger gehabt hast?
Nein, Gott sei Dank nicht. Ja. Nein. Das ist schön. Das hat es bei uns nie gegeben. Und von dem her muss ich sagen, wenn auch wenig Geld da war, haben wir immer eins gehabt. Die Eltern und der Familie. Und diesen wahnsinnigen, heute wäre das einer der größten Luxus überhaupt. Unsere Mutter, 6 Kinder, war Hausfrau und die hat gekocht für uns, die hat geschaut, dass es uns so gut geht, dass wir alles beieinander haben. Und eine Erziehung, wo ich heute sage, wir haben gelernt, grüß die Pfirti, bitte danke. Und so sind wir durch die ganze Welt gereist. Mhm. Und das sind Grundregeln, Gestik, eine Freundlichkeit, da kannst du alles erreichen, weil fremdsprachentechnisch war ich jetzt bei der Junioren-WM mit 18 in Alaska nicht der Größte. Aber ich habe alles erreicht, was ich wollte da drüben. Ja.
Werte, wo du, ich meine, du hast selber 2 Kinder. Ja, eine ist, glaube ich, im Journalismus tätig.
Genau,
oder?
Die Nella, genau.
Bei Servus TV
arbeitet sie für die MotoGP.
Ja, ja, ja.
Und Skisport begeistert auch. Und
ist selber Rennen gefahren.
Genau,
oder?
Ja. Ja. Mhm.
Und der Sohn ist aktuell im Bundesheer?
Genau, ja. Der Sohn ist gerade beim Militär, der Leo. Und der hat schon selber nebenbei ein Holzschlägerungsunternehmen angemeldet.
Okay.
Transport und Holzernte Knaus.
Ja.
Auf die harte Tour.
Ja.
Und das ist total faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich die zwei sind. Und trotzdem, man sieht sich in beiden Kindern irgendwo dann wieder. Mhm. Meine Frau genau gleich.
Mhm.
Und das Wichtigste ist, sie haben Träume im Leben und ein Ziel.
Mhm.
Und das ist schön. Auf das bin ich brutal stolz drauf. Weil, ja, ich glaube, gerade in diesem Alter ist es heutzutage wichtig, dass du irgendwie immer was vor Augen hast. Ihr immer was vor Augen gehabt. Natürlich war es der Skisport, aber nicht nur das.
Lass uns zum Abschluss nochmal über den Skisport diskutieren. Du bist einer, der auch mal kritische Kommentare raushaut zu dem Ganzen. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr in Bormio, wo es den Cyprien Saracen so heftig zerlegt hat, hast du gesagt, jetzt müssen wir endgültig was tun,
ja,
und wir müssen diesen Abfahrtsport ein bisschen langsamer machen, ein bisschen entschärfen.
Genau das immer.
Jetzt gibt's aber Dominik Paris,
mhm,
Italiens Abfahrtsheiland.
Ja, ja.
Kitzbühel-Sieger, Bormio-Sieger, der sagt, genau das Gegenteil muss man tun.
Ja, ja, ja.
Das Tempo ist nicht das Problem. Er sagt dann auch, in der Highspeed-Passage im Lauberhorn am Haneckschuss hätte er noch kaum einen Sturz gesehen, dagegen in der kurvenreichen Einfahrt. Was entgegnest du ihm?
Er liebt es, brutale Dinge zu machen. Er ist ein cooler Sack für mich. Ich habe zufällig vor 3-4 Tagen vor ein paar Tagen in Coppermountain mit ihm drüber geredet. Er hat Ansätze, die sind gut, das schon. Er behauptet ja, dass er einfach zu kurvenreich geworden ist, das Ganze. Finde ich auch, aber du musst es ja irgendwo einbremsen.
Mhm.
Die Kurssetzer, drin kleines, die haben mittlerweile das Problem, die wissen ja gar nicht mehr, wohin. Also mein Zugang schon lang vor diesem Cyprien Saracen-Sturz, vor diesem unglaublichen. Ich weiß ja genau oder habe immer gesehen, wie brutal der Mensch abgestimmt ist, was das Material betrifft. Und dort habe ich schon Ansätze vor vielen Jahren schon bei der FIS einmal abgelegt und gesagt, wir sind viel zu aggressiv, wir müssen da mehr hängende Skifahren und so, das kontrollieren und das wäre das Billigste, diesen Sport mehr Rutschphase reinzubringen. Mhm. Ich weiß, dass mich jetzt die Besten der Besten hassen werden dafür, wenn man sagt, okay, du musst deinen Ski statt 0,6 in der Abfahrt oder 0,8, das ist sehr plan, 2-0 fahren oder 1-0 fahren. dann wird das wie eine Schaukel im Vergleich dazu. Ich habe das da im Priberkrieg einmal erlebt und probiert auch. Aber es würde den Sport mit wenig Aufwand schon um einiges sicherer machen, weil du bei sperrigen, kalten Schnee diese Verschneider viel, viel weniger hast. Mhm. Und beim auch im Aufkantwinkel, wenn irgendwas passiert, du hast ein bisschen mehr Reserve, ist meine Meinung. Und das wäre ein billiger, notwendiger Schritt, als ersten Schritt zu setzen. Mhm. Wir müssen alles besser machen, aber die passive Sicherheit, Fangnetz etc., das ist gut, das finde ich wirklich, die machen einen super Job, weil wir müssen definitiv irgendwo etwas finden, damit die Fliehkräfte für die jungen Fahrer oder für die guten einfach weniger werden. Aber red jetzt mit denen, die diesen Sport dominieren, wie Odermatt, der sagt, der spinnt ja. Mhm. Ja, logisch, weil es geil ist beim Fahren. Es gibt doch nichts Geileres wie momentan diese Riesentaler-Ski. Mhm. Bin letzte Woche mit einem gefahren. Das, der pickt am Eis, der hält, der zirkt, der macht alles. Aber nur, das ist mittlerweile ein Niveau, das ist unglaublich weit oben. Und der Körper kommt schon lange nicht mehr mit. Mhm. Bei den Besten ja, aber hinten nach, was da passiert. Wir müssten schon viel, viel länger schreien und sagen, wann haben wir die letzte Regeländerung gehabt? Mhm. Das ist ja 10 Jahre oder noch länger her.
Es war 2012, oder? Wo man,
Wahnsinn.
Also 2012 hat man die Radien der Ski, also war damals Riesensau am Ski, vom 27-Radius auf 35.
Ja, genau.
Und dann hat man da, glaube ich, drei Jahre später.
Eben, von 35 dann, zurück war perfekt, Gott sei Dank, weil das war ein völliger Schwachsinn.
Ja.
Und drum, es braucht die Aktiven, es braucht aber die Ingenieure der Fabriken und so, dass man wirklich einmal irgendwie etwas findet. Aber eines ist gewiss, die werden auch die nächsten Jahre noch Kleinigkeiten finden, um wieder schneller zu werden, ob Einlagen oder nicht, ist ein kleiner Teil davon. Aber mein billigster Ansatz wäre wirklich der, vor allem im Damensport leidet noch viel mehr wie der Herrensport, wenn ich mir das so anschaue. Und wenn ich jetzt bei den Damen schaue, dass die Herrenabfahrtsmaterial fahren oder Super-G mit diesen Längen, mit der gleichen flachen, aggressiven Bodenpräparierung, vielleicht noch eine Maschinenpräparierung in der Abfahrt, dann kann ich nur sagen, sind die Kreuzbänder, das ist programmiert, dass die irgendwo reißen. Vor allem hinten auch. Da kannst du zuschauen, vorne sind 5, die haben das voll im Griff. Dann sind noch 5, wo es halbwegs geht, und dann denke ich mir, bitte komm einfach gesund ins Ziel. Mhm. Und genau da sind wir jetzt. Mhm. Die FIS hat sich gut aufgestellt. Wir haben auf der Piste mit Trenkel, Waldner die Besten, die du haben kannst. Die können aber nicht die Aufgabe noch übernehmen und sagen, jetzt bauen wir noch einen neuen Ski. Nein, da braucht es eine eigene Taskforce oder Gremium mit Ex-Läufern, Läufern. Und dann müssen wir mit der Firma gemeinsam da schauen, dass wir wirklich das ein bisschen runterholen, dass wir vielleicht 3-4 km/h aus der Kurventempo rausholen, vielleicht in der Geraden, könnte ja irgendwann einmal beim Belag was passieren.
Oder bei den Anzügen. Es gibt ja auch immer wieder Sachen, die sagen,
genau,
das Einfachste wäre langsame Anzüge.
Da holen wir schon einmal ein bisschen was. Dann habe ich gehört, gerade von dieser Nation, wie es bei uns einmal war, wie die Anzüge so gut waren. Ja. Natürlich immer, wenn die beste Nation wird sich immer dagegen sträuben. Ja, logisch.
Ja. Ja.
Die haben viel investiert und haben das Quäntchen gefunden, dass er schneller ist. Da habe ich einmal irgendwann diesen komischen Ding gehört, naja, wenn der Anzug hier oben zu viel bremst, dann verlieren die das Gleichgewicht bei weiten Sprüngen. So einen Schwachsinn habe ich überhaupt noch nie gesehen, weil ich bin schon 60 Meter mit dem Ski an der Rack gesprungen.
Da und es hat funktioniert. Da drauf ansprechen, oder? Ich meine, du bist ja dann nach deinem Rücktritt, bist du jahrelang für ein ORF die Abfahrtspisten im herkömmlichen Anorak heruntergefahren. Hat es eigentlich mal eine brenzlige Situation gegeben?
Genügend. Vor allem am Anfang, weil ich immer gefahren bin wie ein Gestörter.
Ja. Was war die heißeste Situation, wo du erlebt hast als Kamerafahrer?
In Sestriere war es, habe ich beim Zielsprung voll weggezogen.
Also bei der Olympiaabfahrt?
Ja, beim Training habe ich voll weggezogen und bin 60 Meter runter Rücklage gefilmt, habe ich den Himmel, ich bin aufgekommen und nur noch so am Boden dahin. Und das war so ziemlich taubenweiß, weil dann Schuhe und Prellung und so, völliger Trottel, habe ich mir gedacht. Aber weißt du, was interessant war?
Was?
Jetzt bin ich da nur noch so immer locker runtergezogen, mit der Kamera in der Hand, aber ich habe immer feinstes, bestes Material, wie auch jetzt von meinem Bruder gerade in der Garage geholt für morgen, dass ich was zum Einfahren habe, zum Zuschauen.
Ja.
Und ich hab da immer diese Abfahrtski und Riesendorlaufski und alle Ski, genau die aktuellen, immer so Jahr für Jahr mitgekriegt. Mhm. Und ich kann euch nur sagen, ich hab nach dem Skirennfahren von mir diese 15 Jahre Entwicklung vom Ski mitgekriegt. Und ich bin ja jetzt nicht kräftiger geworden.
Ja.
Aber eins habe ich nicht verlernt, Skifahren. Und ich habe dort schon immer zu meinem Bruder gesagt, bist du deppert, das sind geil, das sind Raketen. Nur eins sage ich dir, am Limit das Ding da runter bewegen, ich würde nie wieder mit solchen Ski da jetzt runterbügeln, da haut's mir die Haxen ab. Keine Chance. Und jetzt mute ich mir noch einiges zu, aber da die Entwicklung die letzten Jahre waren enorm. Nicht nach außen hin sichtbar, aber da hat sie kleine Schritte und drum müssen wir was machen. Dringendst.
Jetzt sag mir, wer wird mit diesen Wahnsinnsgeräten sehr wahrscheinlich am Donnerstag diese Abfahrt in Beaver Creek gewinnen? 1, 2 und 3.
Boah, das sind immer die Fragen. Oder ja, Matthias ist immer am Podium. Ich sehe wirklich Griechmeier. Wir werden aus dem, glaube ich, gut fahren. Da werden wir richtig gut sein. Warte mal, wen haben wir da sonst noch? Ich bin gern so ein Außenseiter, hätte
ich
gern.
Ich hab dir einen guten Außenseiter. Marco Kohler.
Boah, technisch herrlich.
Ja.
Eine Augenweide.
Ja. Zwei schwere Knieverletzungen gehabt. Ja. Jetzt in dem Sommer das erste Mal seit ganz langer Zeit beschwerdenfrei trainieren können.
Ich wünsche es ihm, aber ich denke, es wird noch zu früh sein, vielleicht da runter mit Nummer und allen und drum und dran, oder?
Komm, jetzt wetten wir.
Wetten wir?
Ja,
das wäre ein Traum.
Ich sag Marco Kohler.
Passt, auf ist am Podium, das Steak geht auf meine Rechnung.
Beim Roja in Schladming, oder wo essen wir das?
Wo du magst.
Habe ich ein sehr gutes Tomahawk gegessen.
Wo du magst. Ja. Ja, würde mich freuen für einen Kohler. Ich sage, es ist noch ein paar Rennen zu früh, aber den sehen wir heuer am Stockerl. Und ja, erster, zweiter, dritter, machen wir mal nur das Podium. Odermatt, Griechmeier, wir brauchen irgendwen anderen dazu. Wer wär's? Frederik Möller.
Im Super-G schon in der Abfahrt, glaube ich nicht.
Noch nicht, stimmt. Ja? Abfahrt noch nicht. Eichberger.
Ich setze ein Dreifach-Sieg.
Schweizer Dreifach.
Ja.
Beinhardt.
Odermatt.
Ja.
Von Almen. Marco Kohler.
Marco Kohler. Cool. Hä?
Wette gilt.
Wette gilt.
Also, ihr habt es gehört, Hans Knaus traut dem Marco Kohler im Jugendfreund von Marco Odermatt das Podest noch nicht zu. Ich schon. Schauen wir miteinander, wie es rauskommt. Viel Spass. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ade miteinander.